Beratung Plus.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Beratung Plus. Heute ist bei uns zu Gast Rebecca Strube. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sind beim Du, deshalb werde ich dich hier so durchduzen. Du bist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin im Heidekreis oder in Walsrode eigentlich ganz konkret. Willst du dich ganz kurz einmal selber vorstellen?
Gerne. Hallo, mein Name ist Rebecca Strube, wie Nils schon gesagt hat. Ich habe eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxis in Walsrode seit 2021. Vorher habe ich die Außenstelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie Lüneburg in Soltau therapeutisch geleitet und davor war ich auch in der psychotherapeutischen Praxis in Soltau 6 Jahre tätig. Genau. Ausgebildet bin ich in Verhaltenstherapie und in Traumatherapie.
Super. Wir haben wieder so einen schlauen Zettel gemacht. Ich kann das gleich dazu sagen. Wir haben so einen schlauen Zettel gemacht mit Fragen. Die zweite Frage wäre, warum bist du Therapeutin geworden? Es ist so eine Mischung aus Fragen, wo ich denke, das könnte für andere Leute von Interesse sein und Fragen, die mich eigentlich selber umtreiben.
Habe ich dir noch nie beantwortet?
Ich glaube, wir haben da noch nie drüber gesprochen.
Okay, die kann ich aber beantworten. Habe ich, bevor ich die Psychotherapie-Weiterbildung begonnen habe, im Jugendamt gearbeitet. Und in Bremen erst einige Jahre und dann hier in Soltau. Und habe da festgestellt, dass all die Hilfen, die ich gefühlt in Familien gebracht habe oder auch wenn Kinder rausgenommen werden mussten aus Familien, dass das im Prinzip gestörte Systeme aufrechterhält. Und mein Wunsch war es, Familiensysteme und oder Kinder und Jugendliche mit denen so arbeiten zu können, dass die eine nächste Generation produzieren, die frei ist von Störungen. Und mein Gefühl war, dass das im Jugendamt genau nicht der Fall ist, wenn man dort mit Familien, also wenn Familien oder Kinder die Erfahrung machen, dass sie auf Hilfe von außen angewiesen sind und auf fremde Personen, damit die Familie funktioniert, ist das ja das Selbstverständnis, was die davon haben und von sich haben und erleben sich wenig als selbstwirksam. Und das war mein Wunsch, das zu verändern. Und zwar so an der Wurzel, dass eine gesunde Generation in der Folge entstehen kann.
Krass.
Ja.
Das ist eine sehr gute Antwort.
Aber das ist auch die Wahrheit.
Ja, das glaube ich. Das habe ich jetzt eher ausgegangen, aber ja, das ist sehr stark. Okay. Was ich mich gefragt habe, ist, warum es eigentlich, also du bist jetzt ja speziell für Kinder und Jugendliche ausgebildet, warum braucht es diesen Unterschied in Therapeuten für Erwachsene und Therapeuten für Kinder und Jugendliche?
Also ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, weil ich die Ausbildung für Erwachsene ja nicht habe. Ich schätze, dass die Störungsbilder sich teilweise unterscheiden und dass einfach die Gesamtsumme der Störungsbilder, die man behandeln können müsste, zu groß wären. Es ist aber so, dass Erwachsenentherapeuten auch Kinder behandeln dürfen. Die können aber auch zusätzlich, wenn sie die Weiterbildung zum Erwachsenenpsychotherapeuten, also es nennt sich psychologischer Psychotherapeut, die Erwachsenen. Und da ist die Voraussetzung, immer Psychologie studiert zu haben. Also alle psychologischen Psychotherapeuten müssen Psychologie studiert haben. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut kann man auch werden mit einem, ich weiß nicht, ob Bachelor oder Master in Erziehungswissenschaften, Pädagogik, Sozialpädagogik, glaube ich. Also es gibt andere Zulassungsvoraussetzungen erstens. Und es ist so, dass die Störungsbilder sich in der Art unterscheiden, dass halt bei den Erwachsenen deutlich mehr Persönlichkeitsstörungen im Fokus stehen und bei den Kindern mehr so die entwicklungsbedingten Störungen wie Bindungsstörungen, kindliche Ängste, generalisierte. Also es gibt eine extra Kategorie für kindliche Störungen tatsächlich.
Okay, ich wusste gar nicht, dass sozusagen es umgekehrt erlaubt ist, dass dann also die für Erwachsene zugelassenen Menschen sich auch Kinder anschauen, aber du dürftest jetzt umgekehrt also nicht, ins Erwachsenenalter hinein. Ach, da kommen wir später nochmal drauf vielleicht, ne? Wo so die Grenzen sind, bis wohin du das dann mitgehen kannst. So.
Also ich darf ganz offiziell bis 21 behandeln, aber alles, was können wir jetzt, passt jetzt ja gerade. Ne?
Wir frühstücken das ab.
Wir frühstücken das ab. Alle Therapiestunden, die vor dem 21. Lebensjahr bewilligt wurden, darf ich auch über das 21. Lebensjahr hinaus weiter bearbeiten. Also ich habe auch Patienten, die 24 sind, 23. Ja.
Auch wenn die zum Beispiel einen Folgeantrag stellen und genehmigt kriegen? Oder ist es sozusagen immer sozusagen nur das, was angefangen wurde? Also quasi, wenn du jetzt einen Therapieplan hast und da ist eine bestimmte Anzahl von Stunden irgendwie bewilligt oder so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann dürftest du die zu Ende machen und noch weiter Anträge stellen für dieselbe Person?
Darf ich, wurde in Einzelfällen auch schon genehmigt, aber da war das wirklich, das musste ich ganz, 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 ganz spezifisch begründen, warum es nicht zumutbar ist, eine neue Beziehung aufzubauen, sondern auf der alten. Ich glaube, das ist schwieriger. Alles, was da vor dem 21. Lebensjahr bewilligt ist, darf zu Ende bearbeitet werden.
Okay.
Kann man dann aber noch strecken mit Rezidivprophylaxe und mit Katamnesetermin. Also es gibt da noch ein paar Ziffern, die man zusätzlich abrechnen kann.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ganz kurz zur Einordnung, so terminologisch einfach nur. Wir haben immer begrifflich rumlaufen den Psychologen, den Psychotherapeuten und die Psychiater. Wo sind die Unterschiede?
Psychologie ist quasi die Grundlage des Ganzen. Also wenn man Psychologie studiert hat, anders kommt man ja gar nicht an diese Weiterbildung ran, außer halt bei Kindern und Jugendlichen, Psychotherapeuten mit sozialer Arbeit. Aber du brauchst ein abgeschlossenes Studium. Mhm. Inzwischen gibt es Psychotherapie auch als Universitätsmasterstudiengang in Einzelfällen für den Theorieteil. Man muss den praktischen Teil dann aber trotzdem noch an den Kliniken machen. Und Psychotherapeutin ist die Weiterbildung, die man im Anschluss an ein abgeschlossenes Studium macht, die auch privat bezahlt werden muss. Und Psychiater sind Mediziner, die Medizin studiert haben und dann ihren Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie machen.
Okay. Also wenn jemand sagt, ich gehe zum Psychologen, meinen die ja ganz häufig Therapeuten, aber streng genommen sind also Therapeuten häufig Psychologen, die eine zusätzliche Ausbildung gemacht haben, um Therapeuten sein zu dürfen.
Also um eine kassenärztliche Niederlassung zu bekommen, braucht man braucht man eine Approbation als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut bzw. psychologischer Psychotherapeut. Mit nur einem abgeschlossenen Studium in Psychologie kann man zum Beispiel in der Lebensberatung arbeiten oder in der Erziehungsberatung, teilweise auch in Kliniken, dann aber nicht therapeutisch.
Mhm. Okay, kurz nochmal, so ein bisschen so ein Wissensquiz hier, ne? Mal gucken, wie fit du so bist. Okay, du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass du in Verhaltenstherapie ausgebildet bist und dass du auch Traumatherapeutin bist. Welche anderen Therapieformen laufen denn rum, wenn du sagst, also du bist jetzt Verhaltenstherapeutin, was gibt es denn noch? Und wo sind so die Unterschiede?
Im Kinder- und Jugendbereich gibt es noch als zugelassene Methode tiefenpsychologisch fundierte Behandlungen und Psychoanalyse, wobei die, glaube ich, aufeinander aufbauen. Ich weiß nicht, ob es auch nur Analytiker gibt im Kinder- und Jugendbereich, habe ich noch nicht erlebt. Ganz kurz, ich erkläre es immer so, aber ich bin mir sicher, dass Google oder ChatGPT da noch eine klügere Erklärung findet. Die Tiefenpsychologen und Analytiker fragen eher nach dem Warum. Die behalten sich also mehr in der Vergangenheit auf, gehen in Konflikte zwischen Kindern und Erwachsenen oder auch in Pränatale oder Vorgenerationen da in die Geschichten rein. Und die Verhaltenstherapeuten gucken eher nach dem, wie ist es jetzt gerade. Wir gucken auch ein bisschen, wie konnte das so kommen, dass es der Person heute so geht, wie es der geht. Dann liegt unser Fokus aber auf dem Wohin. Also eher zukunftsgerichtet, wie möchte die Person das eigentlich lieber haben? Also jemand, der ängstlich ist, möchte vielleicht mutiger werden. Jemand, der traurig ist, möchte vielleicht fröhlicher werden. Jemand, der wütend ist, möchte sich vielleicht besser regulieren lernen. Und dann liegt unser Fokus eher darauf, die Ziele zu erreichen, die jemand erreichen möchte. Und nicht, unser Fokus liegt nicht darauf, nur Erklärungen zu finden und in die Vergangenheit zu gehen. Wobei es so ist, in der Fachwelt, dass die Tiefenpsychologen, glaube ich, besser ausgebildet sind als die Verhaltenstherapeuten und die Verhaltenstherapeuten immer so als kleine Stiefschwester belächelt werden von den Tiefenpsychologen.
Okay.
Deren Ausbildung dauert länger, deren Selbsterfahrung ist deutlich intensiver, also die Eigentherapie, die sie machen müssen während der Ausbildung. Mhm. Und sie bekommen auch, das Therapieverfahren bekommt deutlich mehr Stunden bewilligt von der Krankenkasse.
Ach,
also die Verhaltenstherapeuten kriegen maximal mit mehreren Anträgen und Gutachten 80 Stunden pro Patient bewilligt. Mhm. Die Tiefenpsychologen, glaube ich, 300.
Mein Gott, das ist ja viel mehr.
Ja.
Wow, okay, weil man davon ausgeht, ja, ich müsste ja erstmal die komplette Vergangenheit aufarbeiten.
Ja, die leiten halt, die lenken auch nicht. Also die lenken den Therapieprozess nicht so wie wir. Mhm. Also wir haben schon von wegen dieser Zeitbegrenzung ja ziemlichen Druck, zügig die Ziele zu erreichen.
Genau. Die Zeit läuft.
Die Ziele zu erreichen bei den Tiefenpsychologen. Mhm. Die haben auch ihre Ziele im Hinterkopf und haben auch ihre Hypothesen und Theorien und ihre Ideen, warum sie was machen. Aber die lenken den Prozess relativ wenig. Also mir wurde das mal so erklärt, dass die Tiefenpsychologen sich selber verstehen wie eine weiße Leinwand und der Patient oder die Patientin kann jede Woche dorthin kommen und das auf die Leinwand malen, was gerade so in ihnen ist.
Mhm. Und du bist keine Leinwand?
Oh, nee. Ich vereinbare ja Ziele mit den Patienten, weswegen sie da sind. Und wenn ein Patient mir die 7. Stunde in Folge 50 Minuten von seinem Goldfisch erzählt, dann würde ich schon sagen, das ist nicht so richtig zielführend. Wir kümmern uns jetzt lieber um die Dinge, weswegen du hier bist. Oder weshalb ist denn der Goldfisch gerade so wichtig?
Ja.
Also da,
okay.
Aber da bin ich auch von meiner Persönlichkeit her zu ungeduldig, mir Goldfischgeschichten anzuhören, kann ich ehrlich sagen.
Ja, schau an. Das überrascht mich jetzt ja total. Okay, soviel vielleicht erstmal so zum theoretischen Hintergrund. Wir stellen uns ja heute auch so ein bisschen die Frage, wer geht überhaupt, also ob es jetzt egal, erstmal ob es Verhaltenstherapie ist oder ob es tiefenpsychologisch ist, wer sollte zu Therapeuten gehen und wann und was für Leute kommen zu dir und mit welchen Anliegen und so. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Was würdest du sagen, wer sollte sich beim, also gerade jetzt mit Kindern, auch mit Blick auf Kinder und Jugendliche, wer sollte sich da beim Therapeuten vorstellen oder bei einer Therapeutin?
Häufig sind es ja die Institutionen, die Eltern, gerade bei jüngeren Kindern, dazu überreden oder das nahelegen, dass die zum Therapeuten gehen sollen. Mhm. Mein Messwert ist eigentlich immer dann, wenn sich Sorgen gemacht wird. Also ich bin der Meinung, dass jeder, der irgendwie das Gefühl hat, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht oder ich merke, dass mein Kind sich unterscheidet von Gleichaltrigen oder dass mein Kind Dinge nicht macht, die andere in dem Alter machen oder Dinge noch nicht kann, gibt es die Möglichkeit, Erstgespräche zu vereinbaren und das einmal zu sortieren. Mhm. Also ich persönlich, aber ich glaube, das ist auch so ein persönliches Ding, bin eher ein Freund davon, einmal mehr hinzugehen und zu überlegen, woran liegt es, was braucht es, wer ist die geeignete Person, das Kind weiter zu begleiten. Und es gibt ganz viele Erstgespräche, die ich beende mit: Ich verordne dem Kind eine Ergotherapie oder ich schicke die zu einer Beratungsstelle oder ich sage denen, das ist alles noch total im Rahmen, das ist gerade eine Entwicklungsphase und das braucht gerade einen Moment, bis sich das wieder neu sortiert hat. Das ist kein Grund zur Sorge, also wo es einfach darum geht, Eltern zu beschwichtigen oder zu bestärken darin, dass sie das richtig machen, wie sie das machen. Ich biete bei kleineren Kindern auch Erstgespräche ohne die Kinder an, sodass erstmal das sortiert werden kann, ohne dass das Kind hören muss, das und das klappt nicht oder da und da machen wir uns Sorgen, dass es nicht so ein Problembewusstsein bekommt. Mhm. Und dann, dafür nutze ich die Erstgespräche eigentlich, um einfach nur so einen Grundstock zu schaffen. Worum geht's? Was möchten die? Wie groß sind die Sorgen? Biete ich was an oder nicht? Und das entscheide ich dann ja im Anschluss.
Was sind denn so typische Themen, die dann in den Erstgesprächen thematisiert werden?
Das ist tatsächlich von bis, also von Menschen, die über Jahre keinen Kontakt zu Therapeuten gesucht haben, obwohl sie es schon vor Jahren hätten machen sollen, wo ich mir dann denke, oh wow, das hätte früher passieren dürfen, über mein Kind isst irgendein Lebensmittel nicht, also wo ich dann denke, okay, kann man zum Therapeuten gehen?
Ja.
Kann man auch lassen?
Ja.
Das ist ganz unterschiedlich. Von Angststörungen über auffälliges Essverhalten, über Zwangsideen oder die Sorge darum, dass es sich in so eine Richtung entwickeln könnte, über depressive Erkrankungen, über Menschen, die Sorgen haben, weil Kinder sich selbst verletzen oder weil sie beobachtet haben, dass es selbstschädigende Verhaltensweisen gibt, über Suchterkrankungen, Medien, Zeiten, wo Eltern sich Sorgen machen, dass es zu viel sein könnte, Interaktionsauffälligkeiten, dass Kinder keine Freunde haben oder immer bevormunden oder sich bevormunden lassen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Okay.
Das kann ich gar nicht so.
Und es sind aber hauptsächlich die Eltern in dem Fall, die irgendwie die Initiative ergreifen und gar nicht so sehr die Kinder selber? Ich meine, du hast
kommt aufs Alter an.
Du hast auch kleine Kinder, quasi junge Leute da irgendwie rumlaufen bei dir, ne? Ich denke immer so quasi ab der Gymnasialschwelle, so das Klientel, was hier bei uns sozusagen viel ist natürlich oder ausschließlich natürlich.
Also in der Verhaltenstherapie arbeiten wir überwiegend mit Kognitionen, also mit Gedanken. Das heißt, jemand, der zu mir in Therapie kommt, muss schon in der Lage sein, das zu begreifen. Mhm. Also muss eine gewisse kognitive Leistungsfähigkeit haben. Es ist also streng verhaltenstherapeutisch nicht so richtig möglich, mit den klassischen Methoden jemanden zu behandeln, der beispielsweise geistig retardiert wäre oder dem das kognitive Leistungsvermögen fehlt, sich in bestimmte, also Perspektivwechsel zu vollziehen oder sich bestimmte Dinge vorzustellen. Und es braucht natürlich eine gewisse Entwicklung des Gehirns, um bei mir tätig werden zu können. Das heißt, unter einem Alter von 4, 5 Jahren ist Verhaltenstherapie noch gar nicht indiziert. Und ich bin auch gar nicht so ein Freund, schon so früh Kinder in Therapie zu schicken. Also ich würde mal sagen, ich habe Traumatherapie schon gemacht bei ganz jungen Kindern, aber ansonsten sind, glaube ich, die Jüngsten, die ich so behandle, ab Schuleintrittsalter.
Okay. Eine Frage, die hier bei uns auch immer mal wieder eine Rolle spielt, ist, ab wann darf man denn auch alleine kommen? Also wir haben ja bisweilen Personen hier, die sagen, ja, also ich habe, wie du sagst, ich habe den Eindruck, dass was nicht stimmt, oder wir kommen da auch gemeinsam an und sagen so über den Beratungsprozess, okay, ich glaube, es wäre ganz schlau, sich da mal vorzustellen, oder wir wollen es abklären. Na, solche Situationen hatten wir auch schon, dass wir gesagt haben, okay, ich kann das jetzt nicht einschätzen, wir gehen mal in den therapeutischen Kontext und fragen danach. Und dann ist ja schon eine häufige Frage, okay, muss ich das jetzt sofort meinen Eltern erzählen? Inwieweit sind die Eltern da zwangsweise eingebunden? Und also wo sind da vielleicht auch die Grenzen?
Also rechtlich dürfen Kinder und Jugendliche ab dem 15. Geburtstag alleine kommen. Eine Ausnahme stellen Privatpatienten dar, weil die eine Rechnung bekommen und die geht an die Eltern. Mhm. Das heißt, Privatpatienten haben theoretisch nicht die Möglichkeit, heimlich zu kommen, ohne dass die Eltern das erfahren, weil die Krankenkasse mit den Eltern abrechnet, die private. Kassenpatienten können ab dem 15. Geburtstag alleine kommen, wobei wir auch da die Erfahrung gemacht haben, dass wenn das zu Hause ein Umfeld ist, was nicht besonders sicher ist oder wo nicht klar ist, dass zum Beispiel Post von den Eltern nicht geöffnet wird, also die Post ist in der Regel von den Krankenkassen, also wenn eine Kostenzusage kommt, an die Patienten selber adressiert. Das ist in manchen Elternhäusern so, dass da das Postgeheimnis was zählt und in manchen auch nicht. Mhm. Wenn das nicht sichergestellt werden kann, ist auch das eine Gefahr. So. Aber es ist so, dass man erst ab dem 7., 8. Termin Kontakt zur Krankenkasse aufnehmen muss und dann auch erst postalisch was passiert. Das heißt, vorher bis zu 5 bis 10 Gesprächen kann man machen, ohne dass irgendeine Post an irgendjemanden geht. So, also die Möglichkeit gibt es immer.
Das heißt, man hat so einen gewissen Zeitpuffer, um das vielleicht auch zu Hause anzubahnen oder sich da irgendwie zu erklären.
Zum Beispiel, oder um sich eine Position zu erarbeiten mit Hilfe des Therapeuten, um zu gucken, wie gehe ich damit um? Ist es sinnvoll, die Eltern mit einzubeziehen? Müssen die Eltern vielleicht sogar mit einbezogen werden? Weil auch da ist es so, auch nach dem 15. Geburtstag, wenn selbstschädigendes Verhalten eine Rolle spielt und akute Gefahr droht, muss ich einen erziehungsberechtigten Elternteil informieren.
So. Okay. Das sind dann auch sowieso so ein paar Grenzen, glaube ich, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie ist das denn mit deiner Dokumentation? Also inwieweit sind denn zum Beispiel Eltern, wenn sie dann irgendwann mitbekommen oder halt eingezogen werden, dahingehend, dass das Kind in Therapie ist, berechtigt, deine Notizen einzusehen oder so eine Art Akteneinsicht zu fordern?
Das sind sie theoretisch bis zum 14. Geburtstag, da ist man geschäftsfähig ab dem 14. Geburtstag. Ab dann darf Akteneinsicht nur noch von dem Patienten oder der Patientin selbst gefordert werden. Das heißt, ich darf das alles ausdrucken, was ich aufgeschrieben habe, darf aber alles schwärzen, was mein Eindruck ist. Das heißt, wenn ich aufschreibe, Patient XY kam heute, hatte einen guten Tag in der Schule, hatte vorgestern Geburtstag, hat eine schöne Feier gehabt, mein Eindruck leidet weiterhin unter bla 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 bla, das darf ich alles schwärzen. Das heißt, die Fakten muss ich rausgeben, meinen Eindruck darf ich schwärzen. Und vor dem 14. Geburtstag dürfen tatsächlich Eltern auch Akteneinsicht fordern. Ist bisher selten vorgekommen. Bei noch aktiven Sorgerechtsstreitigkeiten lehne ich teilweise deswegen Therapie ab, weil das in der Vergangenheit schon genutzt wurde, dass dann ein Elternteil Akteneinsicht gefordert hat, um das dann gegen den anderen Elternteil zu verwenden. Und da weise ich immer darauf hin, dass ich das als großen Vertrauensbruch sehen würde, wenn Akteneinsicht gefordert würde, weil das ist, für mich ist das Wichtigste, das Vertrauensverhältnis zu dem Kind oder zu dem oder der Jugendlichen. Und das kann ich nicht garantieren, wenn klar ist, dass irgendein Elternteil sehen möchte, was ich aufschreibe über unsere Prozesse. Von daher.
Ja, ja, ist nachvollziehbar. Es ist, glaube ich, irgendwie klar, aber ich meine, du hast natürlich Schweigepflicht auch. Ich habe dich auch kennengelernt als jemand, der mit der Schweigepflicht sehr streng ist. Wie wichtig ist dir das so? Kannst du das nochmal, also was du auch in den Erstgesprächen ja sagst oder so zum Teil? Ja. Ne?
Also, alle Psychotherapeuten sind zum Schweigen verpflichtet. Das gilt sowohl gegenüber anderen Kollegen als auch gegenüber dem sozialen System wie Lehrern, Familienhelfern, Erziehungsbeiständen, Vertrauenslehrern, Schulsozialarbeitern, allen gegenüber. Und es ist auch so, dass wir nicht anonymisiert über die Fälle berichten dürfen, wenn wir uns zum Beispiel in Supervision beraten lassen, wie können wir weiter vorgehen. Das heißt, wir müssen die so verschlüsseln und verdrehen, dass nicht mehr zurückzuverfolgen ist, um wen es geht. An Informationen darf gar nichts nach außen dringen. Und da ich auch hier in Walsrode wohne und ja nun auch hier in Walsrode arbeite, ist es bei mir so, dass ich das so handhabe, dass ich alle Menschen, die bei mir in Behandlung sind oder die bei mir Erstvorstellungen haben, außerhalb meiner Praxisräume nicht grüße von mir aus, um einfach denen die Möglichkeit zu geben, wenn sie mit Freunden oder Familie unterwegs sind, nicht erklären zu müssen, woher sie mich kennen, wenn ich grüße.
Ja.
So, ich überlasse bei jedem Treffen wieder neu dem Patienten oder der Patientin die Wahl, ob sie mich grüßen möchten oder nicht.
Musstest du das üben? Dass du so durch den Supermarkt gehst und Wiedererkennen im Gesicht.
Es gibt immer so einen kurzen Augenkontakt, manchmal reicht das schon, oder so ein kurzes Lächeln, aber ich bin halt privat häufig auch mit meinen Kindern unterwegs und es ist für beide Seiten immer aufwendig. Meine Kinder fragen mich dann, wer war das? Und dann muss ich mir irgendwas ausdenken und sagen, ja, kenne ich von früher oder hatte so, und das ist für beide anstrengend. Deshalb ist das eigentlich wirklich die einfachste Variante, mit die Schweigepflicht zu wahren.
Cool. Wir haben ja auch schon Situationen gehabt, wo Leute eben über die Beratung, also die erst hier waren und dann zu dir gekommen sind. Auch da ist es ja so, dass nicht automatisch ein Austausch stattfindet. Also selbst wenn sozusagen wir beide denselben Fall kennen, müssen die das ja trotzdem auch nochmal schriftlich erklären. Das finde ich auch ganz wichtig zu wissen. Also dass man sagt, okay, selbst wenn das irgendwie schon klar ist, dass beide Seiten irgendwie ähnlichen Informationsstand haben, muss es trotzdem nochmal explizit erklärt werden, dass wir dann auch weiterhin miteinander sprechen dürfen zum Beispiel.
Genau.
Also auch da, weil du eben sagst, Institutionen, also vielleicht um es mal ein bisschen zu konkretisieren, dass man eben sagt, okay, selbst so Dinge, die ich selber schon durchlaufen habe, ist nicht automatisch verbunden mit einer Freigabe von Informationen.
Ja, und wir machen das ja auch häufig sogar so, dass wir uns themenspezifisch entbinden lassen, dass du dann fragst, darf ich mit Frau Strube über das und das reden? Und das, weil ich mag auch gar nicht gerne diese Flatrate-Schweigepflichtentbindung, wo dann geschrieben wird, ich entbinde Frau sowieso gegenüber meiner Schule, meinen Hausärzten, meinem blablabla, allen gegen der Schweigepflicht. Und man kann mit allen über alles sprechen. Ich bin auch eher ein Freund von, dass man überlegt, okay, für diesen einen Themenbereich ist es wichtig, dass ich mich austausche, ist es in Ordnung, besprechen wir vor und dann machen wir das.
Finde ich ganz wichtig, weil Kontrolle ja einfach ein ganz wichtiges Thema ist, häufig in den Situationen, die wir schon durchlebt haben hier, dass man eben sagt, okay, diejenigen, die sich in diese Systeme hineinbegeben, die behalten sehr, sehr viel Kontrolle. Die haben eigentlich ziemlich ein hohes Maß an Informationskontrolle nach wie vor. Okay, gut. Gehen wir doch mal in so ein Erstgespräch hinein. Also, wenn jetzt tatsächlich sich jemand aufrafft und, also ich würde gerne so in der Altersgruppe bleiben, die hier bei uns viel rumläuft. Also gar nicht unbedingt, dass die Eltern jetzt zu dir kommen, sondern dass vielleicht dann Schülerinnen und Schüler von dieser Schule oder aus dem gymnasialen Altersspektrum dann bei dir aufschlagen. Was passiert da in so einem Erstgespräch?
Also in einem Erstgespräch...
Wie viel Angst müssen die haben?
Ehrliche Antwort?
Also ich meine, wie viel müssen die dann gleich von sich preisgeben zum Beispiel? Oder wie geschützt ist dieser Raum noch am Anfang?
Ja, ich glaube, das kann ich nur für
mich...
Die
kennen dich ja nicht.
Die kennen mich nicht, nee, aber die kennen dich ja manchmal vorher. Und manche, die dich nicht kennen, das stimmt, die sind häufig sehr angespannt, wenn die alleine kommen. Ich kann diese Erstgesprächsfrage aber nur für mich beantworten. Also ich weiß nicht, wie meine Kollegen das handhaben. Also bei...
Ne? Gut, ja.
Bei mir ist es im Erstgespräch so, dass erstmal ich mich vorstelle, dass ich das mit der Schweigepflicht nochmal sage, dass ich mein Therapieverfahren nochmal erkläre, in dem ich ausgebildet bin. Dann sage ich, wie der weitere Ablauf stattfinden wird, nämlich dass ich der Person, die vor mir sitzt, einige Fragen zu Alltag, Familie, Freizeitgestaltung, sowas stellen werde. Einfach damit man ein bisschen... damit ich ein bisschen Eindruck bekomme, wie lebt die, was ist ihr wichtig, was kann sie gut, und sie meine ich jetzt die Person, nicht das Mädchen. Dann kommen wir zu den Themen, weswegen die Person Kontakt zu mir gesucht hat. Da bleibt es aber an der Oberfläche. Also bei mir geht es in Erstgesprächen noch nicht weit in die Vergangenheit. Man muss nicht über viele belastende Themen sprechen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass man... trauriger ist als andere oder dass einem Konzentration schwerer fällt, dann würden diese Symptome quasi beschrieben werden, aber ohne, dass jetzt gleich ein Erklärungsmodell gesucht werden muss. Seit meine Oma gestorben ist, habe ich das und das, oder seit meine Eltern sich getrennt haben, geht es mir so schlecht. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen quasi die Symptome im Jetzt, wie zum Beispiel, ich kann nicht mehr so gut schlafen seit einiger Zeit. Ich merke, dass ich mich in der Schule schlechter konzentrieren kann, und das ist auch damit verbunden, dass meine Noten schlechter werden. Ich kann mich schwierig dazu aufraffen, irgendwas zu beginnen. Ich merke, dass ich mich mehr zurückziehe und mich weniger mit Freunden treffe oder unter Umständen auch Hobbys nicht mehr mache, die mir vorher Spaß gemacht haben. So, das sind so die Fragen, die dann kommen. Aber es muss nicht tief gehen.
Mhm. Wie lang ist der erste Termin?
50 Minuten. Jeder Termin ist 50 Minuten, nicht nur der erste.
Okay. Also das ist so der Zeitrahmen, auf den man sich einstellen kann.
Mhm.
Was ist jetzt, wenn jemand zu dir kommt und ihr macht dieses Erstgespräch und diese Person kann dich nicht leiden? Also darf man das sagen? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie, also vielleicht nicht im Sinne von, mein Gott, ich kann sie nicht leiden, aber so, wie wichtig würdest du sagen, ist es denn, dass, also muss es Klick machen zwischen der Person, die zu dir kommt, und dir? Also muss da irgendwie...
Also man muss sich jetzt nicht total abfeiern, aber man muss schon so eine Grundsympathie, und in der Regel sagt man ja, das Gehirn entscheidet innerhalb der ersten Sekunden, ob einem jemand sympathisch ist oder nicht. Und ich beende...
Haben schon Leute so im Türrahmen umgedreht? Okay, nee, danke.
Nee, bisher nicht. Zum Glück. Aber ich beende Erstgespräche immer damit, dass ich sage, wir entscheiden heute gar nichts. Ihr geht nach Hause und schlaft eine Nacht drüber und meldet euch per WhatsApp, wenn ihr auf die Warteliste möchtet, und wenn nicht, dann meldet ihr euch einfach nicht. Also niemand muss mir sagen, ich fand sie blöd oder ich möchte nicht. Und wenn jemand nach dem Erstgespräch vielleicht noch ein weiteres Therapeutencasting veranstaltet und noch zu anderen Therapeuten zu Erstvorstellungen geht, um dann zu entscheiden, mit wem hat es am besten gepasst, dann können die sich auch in 3 Monaten melden und sagen, ich hatte vor 3 Monaten ein Erstgespräch, ich würde gerne jetzt auf die Warteliste. So, das heißt, es muss eine Grundsympathie da sein, und es muss, also, und die Sympathie muss zwischen dem Kind und mir da sein, nicht zwischen den Eltern und mir, das ist ganz wichtig. Manchmal finden Eltern mich wahnsinnig sympathisch und die Kinder nicht. Das hilft mir dann aber nicht.
Ja.
So, ich brauch immer das Kind im Boot oder den Jugendlichen.
Ja. Ja. Okay. Gut, super. Also das heißt, es gibt keine Verpflichtung nach dem, also mit dem Erstgespräch bahnt man das nicht so weit schon an, dass man sich danach erklären muss, dass man nicht kommt, sondern es ist quasi ein unverbindliches erstes Kennenlernen, und wenn man dann weiter möchte, meldet man sich aktiv selber nochmal.
Das hast du super gut zusammengefasst, da hätten wir die Frage ziemlich kurz beantworten können. Das ist ein unverbindliches Kennenlernen, großartig.
Okay.
Eine Ausnahme gibt es, wenn jemand so massiv gefährdet ist und ich das im Erstgespräch rausfinde, dann habe ich auch die Möglichkeit, aus dem Erstgespräch heraus einzuweisen. Passiert super selten, passiert aber.
Mhm.
Also wenn jemand viel, viel, viel zu lange gewartet hat und Eltern nicht tätig geworden sind oder Jugendliche sich nicht geöffnet haben und das alles im Erstgespräch rauskommt, dann kann es auch sein, dass schon aus dem Erstgespräch eine Klinik
einfach... Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Das können wir auch ein bisschen vorziehen. Das wäre ja auch noch im weiteren Verlauf vorgesehen. Die Frage nach dem halbe Stunde. Wir liegen super in der Zeit.
Wirklich?
Also die Frage der Zwangseinweisung, das ist ja im Prinzip wirklich ein ganz, ganz mächtiger Bereich irgendwie, finde ich. Also wo den Therapeutinnen und Therapeuten wirklich viel Kompetenz mitgegeben wird. Also da darfst du ja Dinge, die im Prinzip wirklich im Prinzip ja so eine Art Freiheitsentzug sind, gegebenenfalls. Oder du darfst das zumindest anbahnen. Wie läuft das ab und wo ist da die Grenze? Also was müssen Leute sagen, gerade bei einem Erstgespräch muss man total eskalieren irgendwie. Wo ist so ein Erstgespräch in einer Eskalationsstufe, wo du sagst, okay, alles klar, du gehst nicht mehr nach Hause? Ja, woraus?
Sicher?
Ja, sicher.
Also eigentlich ist
ich der einzige... Ich kann ja sonst so Trigger-Warnings einbauen oder so.
Also wenn akute Selbst- oder Fremdgefährdung besteht, das würde ich jetzt mal so als Oberthema lassen. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, da jetzt näher drauf einzugehen für dieses erste Treffen.
Ja. Nee, aber ist ja auch okay. Also ich glaube, man kann sich ja was darunter vorstellen. Ne? Ja. Also es ist ja so, dass...
Wenn jemand nicht zusichern kann, dass er bis morgen sich selbst oder anderen nicht wehgetan hat. Genau.
Genau. Also ich versuche das immer so zu erklären, weil wir ja im Prinzip... ist das ja immer dasselbe Prinzip, ne? Zu sagen, die Schweigepflicht ist ja dazu da, um dich zu schützen und nicht dazu da, dir einen Raum zu geben, dich oder andere zu verletzen. Also nicht sozusagen schädigendes Verhalten irgendwo zu verstecken, sondern um dir den Raum zu geben, dich zu äußern. Ne? Und immer wenn da irgendwo so, das ist so der Bereich, den man halt auch überschreiten kann mit Äußerungen.
Das stimmt, wobei auch dann versuche ich noch im Rahmen meiner Schweigepflicht zu bleiben und versuche auch in so einer Situation mit der Person zusammen Ideen zu sammeln, wie wir das jetzt schaffen können, nicht die Grenzen so sehr zu überschreiten, sondern zum Beispiel mit Erlaubnis, dass ich die Eltern anrufe, während die Person im Raum sitzt, auf Lautsprecher mache, sodass möglichst viel Transparenz auch dann noch im Vorgehen ist. Dass ich da nicht zu sehr über Grenzen gehen muss.
Genau, also du gehst nicht in den Nachbarraum, sagst, ich gehe mir mal kurz einen Kaffee holen und dann kommst du kommst du irgendwie mit Maßnahmen zurück. Okay, schön. Ja, ist jetzt schade fast, dass wir das jetzt nicht gefilmt haben, nebenbei bei deinem Gesichtsausdruck. So, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Der war gerade...
Naja, die sehen uns ja nicht, Leute. Also wenn man uns kennt, dann weiß man, dass wir da locker drüber reden können. Aber wenn so eine Frage jetzt kommt mit... Suizidalität in so einem ersten Podcast, das...
Ja, es ist ja vereinbart, dass du wiederkommst. Du bist ja auch Teil dieses ganzen Projektes schon von Anfang an gewesen. Diese ganze Beratungsplus-Geschichte ist ja auch so ein bisschen irgendwie unser gemeinsames Baby und insofern werden wir dich ja hoffentlich vielleicht dann auch mehr sehen und so. Wir gucken, über Formate reden wir noch und dann wirst du ja im psychoedukativen Bereich auf jeden Fall auch tätig werden.
Ja, gerne.
Und insofern... Vielleicht relativiert sich. Haben die Leute nicht gleich so Angst, wenn sie das jetzt hören? Okay. Nicht, dass wir jetzt die alle. Aber das ist ja auch überall, das ist aber alles das Gleiche. Ne? Also die Spielregeln sind da ja irgendwo doch auch ähnlich, glaube ich.
Das sind globale Spielregeln, das glaube ich auch. Ja.
Ist das jetzt nichts, was dann die Leute davon abhält, zu dir zu kommen oder so, oder sich überhaupt in Therapie zu begeben? Okay. Erstgespräch haben wir, dann sind alle total begeistert von dir und sind total guter Dinge, sich da irgendwie auf einen guten Weg zu begeben. Wie geht es von da aus weiter? Also ich schreibe dir dann oder ich rufe dich an und sage, okay, hallo Frau Schuhe, ich möchte gerne auf diese Warteliste. Wie lange ist denn deine Warteliste? Und dann ist, hast alles richtig gemacht, dann nimmst du erstmal noch ein halbes Jahr Zeit. Wie ist so der Vorlauf ungefähr?
Das kommt immer ganz drauf an. Das kommt auf die zeitliche Flexibilität an. Es gibt immer wieder... SchülerInnen, die auch vormittags Freiblöcke haben oder jüngere Kinder, die erst zur zweiten Stunde zum Beispiel Unterricht haben, dass ich die morgens um 8 direkt in... Vormittags ist es immer ein bisschen flexibler. Nachmittagsbereich ist die Warteliste lang. Zeiträume zu sagen, finde ich schwer. Zwischen 6 und 12 Monaten, würde ich sagen.
Jesus Christ. Für Nachmittag.
Für Nachmittagsbereich, ja.
Das heißt, also es muss im Prinzip davon ausgegangen werden, das wird ja nicht nur bei dir so sein, sondern bei den anderen vielfach auch so, dass die Nachmittage einfach so ausgebucht sind, dass selbst wenn du irgendwo mal diese erste Hürde genommen hast und dich irgendwo vorgestellt hast und man auch gemeinschaftlich zu dem Entschluss kommt, doch, das wäre vielleicht schon ganz schlau, dass du hierher kommst, dass das dann nicht sofort losgeht.
Das ist, glaube ich, überall so.
Ja.
Wobei in meinem speziellen Fall es so ist, dass ich nur an 2 Nachmittagen in der Woche Termine anbiete, weil ich 3 Kinder habe und da ja auch noch Mutterpflichten zu erfüllen habe. Dementsprechend ist, glaube ich, bei mir der Nachmittagsbereich ohnehin
noch härter umkämpft.
Noch, ja, und auch weniger Termine vorhanden. Ich kann mir vorstellen, dass das bei anderen Kollegen eher so ist, dass die sich terminlich auf den Nachmittagsbereich konzentrieren. So.
Gut, wir freuen uns auf die Volljährigkeit deiner Kinder oder das Erreichen.
Das Jüngste ist 3.
Wir haben Zeit.
Ja.
Wir sind ja alle noch jung und so. Okay, gut, das heißt, von da aus trotzdem, also angenommen, man hat jetzt auch diese Hürde der Wartezeit überbrückt oder wir hatten das ja auch schon, dass zum Beispiel sich im Vormittagsbereich dann spontan was auftat. Dann ging es auf einmal ganz schnell, die Leute waren viel schneller drin als eigentlich erwartet. Den Fall hatten wir auch. Und wie geht es dann von da aus weiter? Was passiert dann?
Wenn die in Therapie sind?
Ja.
Dann sind die erstmal noch gar nicht in Therapie, sondern wenn wir starten mit den Terminen, dann ist das quasi diese Kennenlernphase, innerhalb derer wir beide entscheiden, also die Person, die mir gegenüber sitzt und auch ich, ob wir das in einen therapeutischen Prozess übergehen lassen. Das heißt, wir nutzen die ersten Termine zum Sortieren. Zu Kindern sage ich immer, es wird so eine Forschungsreise zu dir selber. Wir gucken, wie kannst du mit Gefühlen umgehen? Wie gehst du mit Konflikten um? Wie lebst du? Wer ist dir wichtig? Was sind deine Stärken? Wo hast du Schwierigkeiten? Das heißt, das, was im Erstgespräch so an der Oberfläche geblieben ist, wird da intensiviert und wird ein bisschen tiefer gebuddelt. Wir versuchen, Erklärungen zu finden, warum genau diese Person genau diese Symptome zeigt. Und dann entscheiden wir gemeinsam nach 5 bis 10 Terminen, ob wir einen Therapieantrag stellen. Also, und dann würde...
Wir zahlten den ganzen Spaß vorher, wenn du noch gar keinen Therapieantrag gestellt hast.
Das zahlt alles die Krankenkasse.
Mhm.
Immer. Außer bei Privatpatienten.
Mhm.
Oder bei Lehrerkindern.
Ja.
Bei Beihilfepatienten oder bei Bundeswehrbeschäftigten.
Weil die ja im Prinzip, also theoretisch privat versichert sind zu einem bestimmten Prozentsatz und so. Und also
genau.
Auf jeden Fall kriegen die alle eine Rechnung nach Hause, die sie dann irgendwie selber weiterreichen müssen.
Ja, ich gebe die in der Regel gleich mit,
ja,
demjenigen, der da ist. Und dann...
Aber das heißt, dieser ganze Prozess ist auch so gedacht. Also man kann durchaus, und das finde ich eine ganz spannende Frage, weil das ja auch so ein bisschen anschließt an diese ganzen Diagnosetätigkeiten, man kann erstmal durchaus einige Stunden miteinander schon zusammengesessen haben und vielleicht schon total profitieren von der gemeinsamen Arbeit und irgendwie total über sich selber verstehen und kennenlernen und so, ohne dass du eine Diagnose stellen musst.
Ja, also ich muss schon nach dem allerersten Gespräch eine Verdachtsdiagnose stellen.
Mhm.
Anders möchte mein System das sonst nicht abrechnen.
Mhm.
Das ist dann aber nur ein Verdacht, das steht auch daneben. Das heißt, es steht V.A. Verdacht auf.
Mhm.
Und dann gebe ich die Diagnoseidee und die muss ich dann innerhalb von 6 Monaten nach Beginn der Termine entweder bestätigen oder sagen, ist es doch nicht, kann wieder gehen. Und das habe ich tatsächlich auch häufig. Und manchmal spielt die Wartezeit da mir auch zu. Das heißt, wenn Menschen zu mir gekommen sind und dann ein halbes Jahr warten, bis diese Termine beginnen, ist es manchmal so, dass sich Dinge von selber geregelt haben oder dass jemand sich ganz toll als selbstwirksam erleben konnte und die Probleme oder Schwierigkeiten sich verändert haben oder keine mehr sind.
Ja.
Und dass wir dann nach 3, 4 Terminen uns wieder hinsetzen. Und das ist was ich häufig mache. Ich setze mich häufig mit Patienten wieder hin und gucke, warum sind wir eigentlich hier? Was haben wir schon geschafft? Was wollen wir noch schaffen? Sind die Ziele noch die gleichen, wegen derer du hergekommen bist? Und dann ist es manchmal so, dass nach 4, 5 Terminen, nachdem die ein halbes Jahr oder ein Jahr gewartet haben, sich herausstellt, gerade ist eigentlich alles gut. Brauche ich gerade gar nicht. Oder dass ich sage, okay, jetzt haben wir das und das probiert, das hat super gewirkt. Brauchst du noch mehr? Und die dann sagen, nee, jetzt gerade passt es so. Und dann gehen die auch wieder.
Super. Selbstwirksamkeit, vielleicht einfach nur, weil das so eine Vokabel auch, die wir sehr gerne benutzen in solchen Kontexten, aber das bedeutet im Prinzip, dass man gesehen hat, dass man das selber geregelt hat, ja, auf irgendeine Art und Weise. Dass man
kurz
selber,
erklärt, ja.
Ja.
Können wir noch ein eigenes Ding von machen?
Okay.
Weil das ganz viel, also ganz, ganz viel mit Emotionsregulation und mit dem Zutrauen in Kinder zu tun hat, wo man wirklich, da kann man wirklich gut eine eigene Aufnahme von machen.
Schön.
Irgendwann.
Vermehrt, genau.
Ja.
Ja, Zeit ist mangelbar ein bisschen. Okay, du hast es eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Was würdest du denn sagen, sind für dich echte Erfolgskriterien für so eine Therapie? Also mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung sollten Menschen zu dir kommen? Wann funktioniert das? Und was ist denn eigentlich auch Therapieerfolg? Also was muss man sich darunter vorstellen? Jetzt hast du gesagt, okay, es kann sogar diesen Absprungpunkt geben, also am Ende der Verdachtsdiagnose hast du eben gesagt, okay, dass sich da auflöst, dass man sagt, so, ja, okay, super, brauchen wir gar nicht, hat sich erledigt, konnten wir so klären. Angenommen, man geht auch über diese Hürde noch drüber und sagt, okay, doch, wir diagnostizieren das jetzt oder du diagnostizierst das an der Stelle, es wird festgelegt, es ist das und das an irgendwelchen Störungsbildern beispielsweise. Wie sieht dann Therapieerfolg aus? Also was ist das Ende von so einer Therapie, auch wenn man über die Verdachtsdiagnose hinaus ist, es gesichert irgendwo eine Diagnose hat, was ist Therapieerfolg und welche Voraussetzungen hat er?
Also ich könnte das jetzt richtig frech mit einem Wort beantworten, mach Selbstwirksamkeit.
Oh. Ja.
Ich kann das aber auch noch ein bisschen ausführen. Also aber tatsächlich ist es das für mich. Also es ist nicht so, dass jemand, es ist nicht wie in einer Autowerkstatt. Man kommt mit zwei platten Reifen und geht mit zwei aufgepumpten und kann wieder fahren und mehr. Es fühlt sich so an, als sei nie was gewesen.
Und jemand anders pumpt die Reifen auf.
So, nämlich. Mhm. Das ist es nicht. Mhm. Du hast viele Fragen auf einmal gestellt. Ja. Um in Therapie zu gehen,
ich muss es
sortieren. braucht es einen Leidensdruck und eine Veränderungsmotivation. So, das sind die Hauptpunkte. Ganz häufig ist es so, dass Menschen zu mir kommen, die einen Leidensdruck haben, weil sie merken, irgendwas klappt nicht mehr so wie vorher oder die Leistungen werden schlechter in der Schule oder, habe ich ja vorhin schon aufgezählt. Mhm. Aber sie haben keine Veränderungsmotivation. Das heißt, sie sind nicht bereit, etwas dafür zu tun, damit sich diese Situationen, die sie als unangenehm empfinden, verändern. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, ich bin so traurig, ich liege immer den ganzen Nachmittag nur im Bett.
Ja.
Und ich dann sage, okay, ein Baustein von der Behandlung von Depressionen ist Aktivierung. Mhm. Dann fangen wir damit an, jeden Tag 2x10 Minuten spazieren gehen. Mhm. Egal wo, egal mit wem, egal wie schnell, erstmal nur irgendwie in Bewegung kommen.
Ja.
Nimm den Hund vom Nachbarn oder geh joggen oder was auch immer. Irgendwas mit Bewegung oder mäh Rasen oder teil Zeitung aus, was auch immer. Und wenn das dann schon, wenn die Hürde schon zu groß ist, so diese ersten kleinen Schritte in Richtung Besserung zu gehen, dann reicht das in der Regel nicht, um mit mir zu arbeiten. Das heißt, es braucht auch die Veränderungsmotivation und es braucht dann, in der Therapie nennen wir das heldenhaftes Verhalten, das heißt, es braucht Helden, die zu mir kommen, die dazu bereit sind, kurzfristig negative Folgen in Kauf zu nehmen, wie zum Beispiel, es fühlt sich anstrengend an, ich muss mich überwinden, etwas zu tun, um langfristig positive Erfolge zu haben. Mhm. Und fertig, ich beantworte noch die anderen Fragen, die da noch dran kamen.
Ja,
mit einer Therapie fertig, das ist immer unterschiedlich. Mhm. Tatsächlich ist es in der Regel nicht so, dass jemand krank kommt und geheilt wieder geht, so wie das mit einem gebrochenen Arm ist oder mit einem eingerissenen Fingernagel oder so, sondern für mich ist Therapieerfolg, wenn, also es kommt auch auf den Einzelfall an, für mich ist Therapieerfolg, wenn jemand einen Umgang mit seinen Schwierigkeiten gefunden hat, wenn jemand handlungsfähig ist, wo er vorher nicht handlungsfähig war, wo er vorher dem ausgeliefert war, was über ihn kam oder über sie und jetzt handlungsfähig ist. Für mich ist Therapieerfolg aber auch zum Beispiel eine gelungene Bindung. Ganz häufig ist ja die Pubertät, also von, ich würde jetzt mal heutzutage schon von 11 bis 19 sagen, die Suche nach gelingenden Bindungen. Und ganz häufig gelingt es Menschen nicht, das zu schaffen. Und die merken, okay, die Erwachsenen werden alle komisch plötzlich mit diesen ganzen Hormonen, die durch meinen Körper gehen. Und mit den Gleichaltrigen kriege ich es auch nicht hin, diese gelingende Bindung zu finden, nach der ich mich so sehne. Und wenn sie das bei mir etablieren können und das Gefühl haben, verstanden zu werden und jemanden zu haben, mit der sie begleitet, dann ist auch das ein Therapieerfolg.
Ja, das knüpft total schön an das, was du gerade eingangs gesagt hast, so vor guten 40 Minuten, warum du Therapeutin geworden bist.
Ja, guck an, als hätten wir quasi so einen Bogen da drin.
Wahnsinn, ja. Für alle, die gut zugehört haben bis hierhin. Okay. Also das ist tatsächlich auch, das ist offensichtlich sind das dann auch Dinge, die du erlebst, dass das gelingt und dass das also durchaus sein kann, dass diese Menschen sozusagen für ihre Zukunft Dinge gelernt haben, die es ihnen dann ermöglichen, eben zum Beispiel, was weiß ich, erfolgreich Bindungen einzugehen, Berufen nachzugehen, mit Sorgen, Ängsten und so weiter umzugehen.
Sie werden bei mir ausgestattet, aber sie werden nicht repariert.
Ja.
Also sie werden bei mir mit den Werkzeugen ausgestattet, die es braucht, um eine Besserung herbeizuführen, aber gehen müssen sie selber.
Ja.
Und das ist auch der Punkt, wo ich Therapien beende, wenn ich merke, ich habe von meiner Seite aus all das gegeben, was es zu geben gibt und was es bräuchte.
Mhm.
Wenn derjenige nicht bereit ist, das anzuwenden, dann ist nicht der Zeitpunkt, das jetzt zu tun, aber in der Theorie weiß der oder diejenige, was zu tun wäre.
Ja.
Und dann ist für meinen Auftrag erledigt.
Ich finde gerade diesen Punkt umgekehrt auch ganz wichtig zu sehen. Wenn ich in so einen Kontext hineingehe, wird mir nichts weggenommen. Also, da schüttelt sie den Kopf in Entrüstung. Ja, genau.
Also höchstens eine Last, aber...
Ja, genau. Aber es ist doch... also ich empfinde es gerade bei... Also ich bin da jetzt mal so ganz platt, so bei Jungs und jungen Männern und so, habe ich immer den Eindruck, dass die Hürde, in so einen Kontext hineinzugehen, immer verbunden ist mit so einem defizitären Bild nach dem Motto, ich krieg halt das selber nicht hin, deshalb brauche ich jetzt Hilfe. Das heißt, jemand anders muss das für mich irgendwie machen, weil ich das selber nicht schaffe. Und auch im Rahmen meiner hier überschaubaren Ausbildungsgeschichten, man erlebt es ja wirklich ganz anders, finde ich. Und das finde ich total wichtig. Also ich habe auch an anderen Stellen hacke ich da immer gerne drauf rum, dass ich den Eindruck habe, dass es eben... Man holt sich Know-how, man holt sich einen Input, man hat die Gelegenheit, die eigenen Themen mal in einem geschützten Raum durch einen anderen Kopf zu schleusen und zu gucken, was dieser andere Kopf damit macht. Aber der Handelnde bin immer ich selber letztendlich. Also wenn ich nicht in der Lage dazu bin, irgendwie die Dinge zu verändern, das ist auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, dann wird sich auch nichts verändern. Und wenn ich noch so viel Zeit bei dir da im Büro sitze.
Ja.
Und das finde ich ganz wichtig. Also es ist sozusagen... ein sich aneignen von Wissen, es ist psychoedukativ, es ist man lernt Maßnahmen kennen, man kriegt Wege aufgezeigt, die man gehen kann, aber man muss sie immer selber gehen. Und man darf sie auch weiterhin selber gehen. Und wenn ich sie nicht gehen möchte, kannst du auch dich auf den Kopf stellen und es wird nicht passieren.
Das stimmt. Manchmal hilft aber auch schon, du hast ja gerade Psychoedukation gesagt. Ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal definiert wurde im Rahmen deiner...
Definieren gerne nochmal mit.
Gerne nochmal mit. Also das Wissen um unterschiedliche Störungsbilder. Also dass man einfach jemanden bildet, darin sein Störungsbild zu verstehen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich auch ein großer Teil. Für manche ist das schon ausreichend. Für manche ist das schon der Therapieerfolg, den es brauchte, dass sie verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dass sie verstehen, warum das bei ihnen so entstehen musste, weil es zum Beispiel, weil die Angst... einen Schutzmechanismus darstellt, weil die Angst sagt, ich möchte dich davor schützen, dass dir sowas Blödes wieder passiert. Deshalb bin ich da.
Ja.
Und dann ist es Aufgabe zu lernen, ich kann jetzt selber auf mich aufpassen. Es gibt keine gefährliche Situation mehr. Ich kann jetzt ohne diese Angst weiterleben. Und gleich ist das mit ganz vielen anderen Störungsbildern, dass es manchmal ganz viel um Verständnis dafür geht. Und dass man, wenn man das liebevoll betrachten kann und sehen kann, das ist keine Gefahr. Ich muss die Angst nicht bekämpfen oder ich muss nicht dagegen sein oder sie loswerden. Sondern sie will mir helfen, die möchte mich schützen. Wenn man da quasi den Blickwinkel verändert bekommt, das ist schon ein Riesenschritt. Und manchmal ist das schon der Therapieerfolg, von dem du gerade gesprochen hast, der ausreicht, um jemanden wieder lebensfähig zu machen oder angenehmer.
Das ist ein total schönes Bild, finde ich. Also, weil das... Also, wir erleben ja auf... Wir müssen uns ein bisschen rumeiern, aber wir erleben ja schon, dass es einfach... dass Menschen sich Dinge vorwerfen, die sie sich nicht vorwerfen müssen.
Mhm.
Also zum Beispiel kindliches Verhalten als Kind, ne, oder bestimmte Reaktionen als Kind oder so, wo man irgendwo auch aus dem Blick verliert, dass man halt einfach das gar nicht anders beantworten konnte für sich selber oder dass es eben, dass das, was da passiert ist, etwas ist, was ganz regelmäßig passiert. Dass also mit einem selber gar nichts verkehrt ist in dem Sinn, sondern dass das eine Reaktion ist, die in dem Moment nachvollziehbar und erklärbar ist. Und die anderen Leuten genauso passiert ist.
Ja.
Und dass das nicht bedeutet, scheiße, mit mir stimmt irgendwas nicht, sondern dass es eben typische oder häufig vorkommende Reaktionen auf bestimmte Situationen gibt. Und das finde ich, also das, Das ist so ein ganz toller Moment irgendwie, der so selbstverzeihend sein kann. Ne? Wenn man sagt, ach, guck mal, ja gut, ich war halt, was weiß ich, 8 und es war die und die Scheiße passiert und dann habe ich daraufhin das und das entwickelt. Und das ist aber nicht ungewöhnlich. Das ist nicht, weil ja. mit mir irgendwas kaputt ist, sondern weil Kinder in der Situation ihr Leben und ihre Welt und ihre Situation auf eine bestimmte Art und Weise erklären. Das ist schon cool.
Ja.
Und das finde ich so, das finde ich wirklich, das ist einfach toll, weil das, ich finde, das nimmt so viel Druck weg, ja, dass das einfach sein kann. Also dass in dem Moment, wo du zum Therapeuten gehst, hast du nicht das Eingeständnis unterschrieben, dass du irgendwie nicht ganz richtig in der Birne bist und deshalb irgendwie einen Therapeuten brauchst. Ja. Naja, aber es ist ja die Frage. Also ich glaube, dass das für viele ein Hindernis ist, weil sie es als persönliches Defizit, als Eingeständnis eines persönlichen Defizits verstehen.
Ja, ich glaube, dass das ist sicherlich mit der Geschichte zu begründen, die Psychiatrie und Psychotherapie hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das noch was aus dem Zweiten Weltkrieg ist oder grundsätzlich mit Andersartigkeit oder kann ich gar nicht sagen, woran es liegt, aber ich kann sagen, dass auf jeden Fall keine Gefahr von uns ausgeht. So viel ist schon mal sicher.
Ja, okay. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Linie. Oha, jetzt muss man mit Gas gehen. Aber,
ja, oder wir teilen.
Okay, wir reden jetzt einfach weiter und dann gucken wir.
Oder? Weil ja. Ich glaube, niemand hört über eine Stunde.
Ich glaube, wir werden Menschen finden, die das im Ganzen hören. 2.
Das musst du rausschneiden.
Okay. Ich möchte aber ganz kurz auf Diagnosen eingehen.
Ja.
Weil das finde ich auch ein spannendes Thema. Du hast jetzt eben gesagt, okay.
Welche ich dir geben würde?
Das möchte ich nicht auf Tape haben. Gerne später, aber nicht jetzt.
Also, das ist so lustig.
Du hast ja gesagt, es.
Oh, Entschuldigung.
Okay. Taschentücher, um Tränen zu drucken, Lachenträne zu haben wir auch. Du hast gesagt, es fängt an mit einer Verdachtsdiagnose, die du gleich stellen musst. Nach dem ersten Termin. Finde ich wild, ehrlich gesagt. Weil ich meine, mein Gott, du weißt von dieser Person buchstäblich gar nichts nach 50 Minuten.
Ich frage Symptome ab. Natürlich weiß ich nicht.
Ja, Symptome. Was ist das denn?
Naja, wenn jemand kommt und sagt mir, mein Antrieb ist gemindert. Oder so reden die ja nicht. Wenn jemand kommt und sagt, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Ich schaffe es nicht mehr zur Schule. Ja. Ich schaffe es nicht, meine Hausaufgaben zu machen.
Ich komme montags auch nicht aus dem Bett.
Ja, das ist nichts Depressives. Das ist ja, ein Post-Weekend-Syndrom.
Was glaube ich nicht.
Dann frage ich näher nach und dann gehe ich ja die Diagnosekriterien. Dafür habe ich das ja gelernt. Ne? Ja. Dann gehe ich die Diagnosekriterien von zum Beispiel einer depressiven Episode durch. Und dann gucke ich, wie viele zutreffen. Und dann gebe ich eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere depressive Episode als Verdachtsdiagnose.
Okay.
Wenn jemand kommt und sagt, er hat Sorge davor, in die Schule zu gehen, weil einmal ist in einem Klassenzimmer eine Spinne vor seinem Gesicht runtergefallen und seitdem ist es so wahnsinnig schwierig, in der Schule zu sein, dann kann ich auch da die Symptome näher abfragen. Frage ich Körpersensationen ab, dann frage ich, wann hat das angefangen, wie hat sich das generalisiert, warum ist die ganze Schule betroffen, wenn nur die Spinne in einem Raum war, was ist es mit Spinnen? So, und dann kann ich eine phobische Störung als Verdachtsdiagnose geben. Das habe ich schon meine Mittel, um mich da einer Verdachtsdiagnose zu nähern. Und es ist ja auch nur ein Verdacht, die kann ich ja auch noch verändern. Oder austauschen. Mhm.
Die Diagnosen, die du stellst, sind alle im ICD-10 festgelegt.
Seit dem 1.1.2024 ICD-11 gibt es aber noch nicht als Vollversion in Deutschland. Nur einzelne Kapitel. Aber
okay, also das heißt, im Endeffekt gibt es ein Buch, ein Büchlein, wo drin steht, welche psychischen Erkrankungen man haben kann. Und die sind alle mit einem Code versehen.
Ja.
Und diesen Code, den schreibst du dann, also die heißen ja F-Diagnosen, das heißt, die haben alle irgendwie F und dann irgendeine Nummer.
Ja.
Und das legst du dann irgendwo erstmal als Verdachtsdiagnose fest und dann als Diagnose fest. Welche Fragen wollte ich jetzt eigentlich stellen? Genau. Ist es jetzt so, dass, also ich habe immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie dir das geht letztendlich, also ich finde das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, schade, dass man sich festlegen muss, im Sinne von, weil ich immer so ein bisschen befürchte, dass die Menschen das zu sehr mitnehmen, also dass sie zu sehr sagen, ja, ich bin halt ein Mensch mit der und der Diagnose, und dann vielleicht hinterher Schwierigkeiten haben, das auch wieder loszulassen oder das irgendwie dann, weiß nicht, damit gut umgehen zu können. Also es gibt ja diesen Begriff, dass die Menschen ihre Diagnose werden. So, hast du den Eindruck, dass das ein Problem ist oder ist das nur so aus meiner Wahrnehmung heraus irgendwie?
Das kommt tatsächlich sehr auf den Umgang des Einzelnen an. Mhm. Wie jemand, also manche sind auf der Suche nach einer Diagnose, um endlich eine Begründung zu bekommen für ihr Verhalten. Mhm. Ich sehe Diagnose, also ich bin tatsächlich nicht so ein Diagnosefreund. Mhm. Und ich wähle die auch immer, ich bin eher so, dass ich weniger gebe und nicht mehr, also dass ich nicht die höhere Kategorie nehme. Wenn ich jetzt unterscheiden kann zwischen leicht, mittel und schwer, würde ich immer eher in Richtung leicht tendieren. Mhm. Und ich sehe Diagnosen tatsächlich ja als Symptome und nicht als Ursache. Also wenn jemand eine Depression entwickelt und eine depressive Episode entwickelt, ist das ja ein Symptom dafür, dass irgendetwas anderes nicht stimmt. Wenn es eine Pubertätskrise ist, die unzureichend mhm. bewältigt werden kann, oder wenn es die Reaktion auf unterschiedliche Stressfaktoren zu ungünstigen Zeiten wie Trennung der Eltern, ein Krankenhausaufenthalt und noch der Tod eines Verwandten oder sowas, wenn sich das dann kumuliert und dann ist das die Reaktion, also dann ist das ein Symptom sozusagen, diese mhm. Diagnose, auf eine unzureichend bewältigbare Situation. Mhm. Und so versuche ich das auch, also ich nehme das nicht als Stigma oder als Stempel oder als Überschrift für den Rest des Lebens, mhm. Sondern ich versuche zu erklären, dass das die Reaktion ist auf etwas, was nicht alleine bewältigt werden konnte, aus unterschiedlichen Gründen, die dann in der Vergangenheit liegen. Mhm. Und dann, wenn wir Erklärungsmodelle, da sind wir wieder bei der Psychoedukation, mhm. wenn wir Erklärungsmodelle gefunden haben dafür, warum war es total logisch, dass dein System genau diese Symptome entwickeln musste, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier irgendwas nicht stimmt und wie toll, dass es das machen konnte, jetzt bist du hier und jetzt finden wir Lösungen mhm. und jetzt arbeiten wir daran, dann spielt diese Diagnose gar nicht mehr so eine übergeordnete Rolle. Also die ist wichtig für das Abrechnungssystem und für die Krankenkasse. Ja. Und im Prinzip erwähne ich selten Diagnosen, ehrlich gesagt, Patienten gegenüber.
Aha. Also du sagst dann so, ja, also ich glaube, es ist schlau, wir treffen uns mal und dann schreibst du einen Therapieplan, aber du erwähnst nicht unbedingt...
Na, ich sage schon am Ende, also manche kommen ja zum Erstgespräch, um zum Beispiel genau das zu erfahren. Ja. Worum geht es hier eigentlich? Worüber reden wir? Und dann würden von mir so Sätze fallen wie, das geht in eine depressive Richtung. Mhm. Oder laut den Symptomen, die jetzt beschrieben wurden, würde das gut in eine Depression passen. Mhm. Aber ich sage selten, habe ich auch schon gesagt, das ist eine soziale Phobie, die sich hier zeigt zum ja. Beispiel. Aber dass jemand das dauerhaft als Entschuldigung nutzt, das wäre dann wieder unzureichende Veränderungsmotivation. Mhm. Also dann wäre er bei mir wieder nicht richtig.
Das ist aber ein guter Gedanke. Wobei es natürlich, also lass mich nochmal so in meinen eigenen Worten sagen. Das heißt, ja. Also, mal gucken, ob du zugehörst. Also das, was du als Diagnose stellst, hat ja im ICD-10 beschrieben Symptome. Mhm. Also Dinge, die man dann, an denen man das festmacht. Und das führt ja zur Diagnose. Aber du sagst, okay, diese Diagnose ist im Prinzip wiederum ein Symptom für etwas, was vielleicht aus der Person heraus irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen entstanden ist. Das finde ich schlau, weil das macht es, glaube ich, gedanklich einfacher, dann die Diagnose gegebenenfalls auch wieder loszulassen und zu sagen, so, okay, ich hatte mal, so wie... Ich habe mir mal angebrochen.
Ich brauchte das als Bewältigungsstrategie, um genau. diese Krise zu überwinden oder genau. um für mich oder um mich meinem Familiensystem anzupassen. In manchen mhm. Familiensystemen ist es auch bei allen wichtig. Man zählt nur etwas, wenn man auch eine Diagnose hat, ja. weil alle eine Diagnose haben und alle nicht arbeitsfähig sind. Und deshalb braucht man, um da bestehen zu können. So, aber ja, als Bewältigungs...
Ja, das hilft mir schon. Also ich glaube, mir das würde es, glaube ich, für mich tatsächlich gedanklich einfacher machen, mich auch in so eine Situation hineinzubegeben. Können wir gleich mal über meine Diagnose reden. Gut, ich habe noch eine, wir gehen steil auf die Stunde zu. Ich habe gedacht, ob du mal, also so stark vom Einzelfall abstrahiert, wie du das ja vorhin auch schon für Supervisionskontexte vielleicht angedeutet hast, ob du mal Erfolgsgeschichten erzählen kannst. Verkauf dich mal so ein bisschen.
Boah.
Also, was war, wo du so ausgegangen bist, also, boah, mega, ich liebe meinen Beruf und.
Das habe ich oft. Aber das sind eher so kleine Sachen. Also ich glaube, so ganz umfassende, also ich freue mich immer ganz doll, wenn ehemalige Patienten mir Jahre später noch eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben und sagen, ach übrigens, was ich sagen wollte, ich habe jetzt die und die Ausbildung beendet, von welchen, wo wir 100 Jahre lang daran gearbeitet haben, eine Ausbildung zu beginnen, wo die Hürde zu groß war oder wo die, oder PatientInnen, denen ich empfehle, gerne und viel, das werden die auch wissen, die sich jetzt angesprochen fühlen, nach dem Absolvieren eines gymnasialen Abiturs erstmal etwas zu machen, was nichts mit Leistung zu tun hat. Ob das ein FSJ oder ein FÖJ oder ein Au-pair-Jahr oder einfach nur Reisen, so ein Work and Travel. Also irgendwas, wo man erstmal, die sind ja sehr darauf trainiert, Leistungen zu erbringen, zu lernen und für jemand anderen etwas zu reproduzieren und sich einmal Zeit zu nehmen und zu gucken, wer bin ich überhaupt, wenn Schule keine Rolle mehr spielt. Was möchte ich vom Leben? Was ist mir wichtig? Wo finde ich mich wieder? Wo sehe ich mich? Mhm. So, und das, wenn jemand dann mir aus dem Ausland schreibt und sagt, ich bin jetzt da und da und habe eine grandiose Zeit und liebe mein Leben und danke für das. So, das sind für mich die Erfolgsgeschichten, was noch so nachwirkt. Also für mich ist es, glaube ich, gar nicht, also es ist selten so, dass ich jemanden mit High Five entlasse und sage, so, wir haben es geschafft, du bist jetzt geheilt, sondern es ist immer eher so, dass ich sage, ich glaube, unser Weg ist, das reicht jetzt, ich habe alles vermittelt, was ich vermitteln konnte, jetzt ist es an dir, wie so ein Schwimmlehrer oder wie so ein Fahrlehrer, ich habe alle Fähigkeiten dir vermittelt, das Fahren musst du jetzt selber machen. So, oder das Schwimmen musst du jetzt selber, du musst jetzt raus. So, und dann, wenn die sich dann mit Abstand nochmal melden und sagen, großartig, das und das, oder hier stehe ich jetzt, oder ich möchte Ihnen ein Foto von meinem Kind schicken, oder was auch immer, das sind für mich eigentlich die wirklichen Erfolge. Und natürlich die vielen kleinen Momente, wenn ich sehe, dass wir im Dialog irgendwas entwickeln, und das ist selten so, dass es so eine Lehrer-Schüler-Sache ist, das ist was Menschen vom Gymnasium immer eine Weile brauchen, bis sie das lernen, dass es nicht darum geht, mich zufriedenzustellen oder für mich die richtige Antwort zu geben. Was ist denn
dein typisches Gymnasial-Bashing hier verfahren?
Doch. Oh, das ist auch schon spät. Dass die lernen, ihre eigenen Antworten zu geben. Das ist wirklich was ein Lernprozess ist. Speziell für Gymnasialschüler. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Du hast mich jetzt richtig herausgebracht. So, das die kleinen Momente, wenn wir im Dialog irgendwas entwickeln und wenn ich sehe, wie sie an irgendeinem Satz, den sie selber gesagt haben oder der entstanden ist, so hängen bleiben und den Rest gar nicht mehr so richtig da sind, weil sie irgend so ein Aha-Erlebnis hatten und das gerade arbeitet. So, das sind also die kleinen Erfolge.
Schön.
Ja. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Schön, dass du da warst. Und wir versuchen uns ganz, ganz häufig zu treffen weiterhin, um ganz viele andere Dinge im psychoedukativen Bereich. Jetzt wissen ja alle, wer du bist.
Ja.
Und dann kommst du wieder und erklärst mal, was man so hat und wie Dinge entstehen und was so passiert.
Ja, so machen wir das. Vielleicht müssen wir noch ein Foto oder so daran machen. Weil ich habe ja nicht meine Website, weil mich gibt es ja einfach nicht mit Bild hier.
Ja. Ja, dann machen wir doch gleich ein schönes Foto und dann...
Später vielleicht.
Und jetzt hier Selfie-Kamera an. Los geht's. Vielen Dank, Frau Schuhe.
Sehr gerne, Herr Wolf.
Beratung Plus.